Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, die Verse 20 und 21 und ergänzend dazu noch einige Verse aus dem Markus-Evangelium. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig, in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Markus Kapitel 14, von Vers 27 an, und Jesus sprach zu ihnen: Ihr werdet alle Ärgernis nehmen, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber sagte zu ihm: Und wenn sie alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber redete noch weiter: Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten sie alle. Markus 16, Vers 7. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. In einer Zeit, in der der Mensch mit seinen Wünschen, Plänen und seinem Tun immer mehr ins Zentrum rückt, auch im frommen Gewand innerhalb der Gemeinde Jesu, ist es von allergrößter Wichtigkeit, dass der Heilige Geist unsere Blicke auf Gott selbst richtet, dass wir erkennen, wer er ist und was er vorhat. Das ist aber das ewige Leben, so betet Jesus, Johannes 17, im hohen priesterlichen Gebet, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und Daniel, der Prophet Daniel, weissagt weit über seine Tage hinaus im Blick auf eine schreckliche antichristliche Zeit, in der die Bedeutung des stellvertretenden Brandopfers, im Unterschied zum Sündopfer, das Brandopfer, das zugerechnete Leben Christi, total verdunkelt sein wird und der Mensch sich an die Stelle Gottes setzt. Da heißt es in Daniel Kapitel 11, aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden sich ermannen und danach handeln. Gott zu kennen, darauf kommt es also an und dadurch wird Gott verherrlicht. So wird Gott als der Gott allen Trostes, als Gott der Geduld und des Trostes und der Gott aller Gnade bezeichnet in unserem Wort, hier im Hebräerbrief, wird er genannt als Gott des Friedens. Und hinsichtlich all dieser wunderbaren Wesenszüge Gottes hat Gott selbst sich in seinem lieben Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, geoffenbart. Wer mich sieht, der sieht den Vater, so sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und all sein Wirken vollzieht Gott durch Jesus Christus. Der mache euch tüchtig, nämlich der Gott des Friedens, in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und so lässt er uns als der Gott des Friedens alle geistlichen und auch leiblichen Segensgüter durch Jesus Christus zuteil werden. Dieser Friede, ja die Rede vom Gott des Friedens, dieser Friede umfasst ein vollkommenes Heil mit allen Segensgütern für seine Gemeinde. Gott hat unseren Herrn Jesus Christus in diese Welt gesandt als den einzig wahren Hirten seiner Schafe. Im Altertum wurden die Führer des Volkes, allen voran der König, als Hirten bezeichnet. Leider haben die Hirten ihre Verantwortung den Schafen gegenüber oftmals nicht in rechter Weise wahrgenommen. Sie waren nur auf ihren eigenen Profit aus und kümmerten sich nicht um das Wohl der Schafe, wie wir es im Propheten Hesekiel lesen. Jesus bezeichnet solche Hirten als Mietlinge, die nicht bereit waren, ihr Leben für die Schafe einzusetzen. Und darum wollte Gott sich, und das lesen wir im Propheten Hesekiel, wollte Gott sich seiner Herde, seiner Schafe selbst annehmen. Ich wurde daran erinnert, dass Pastor Wilhelm Busch auf dem Bekenntnistag, das liegt jetzt nun schon viele Jahrzehnte zurück, kein anderes Evangelium, auftrat und dieses eine Wort aus dem Propheten Hesekiel zitierte. Er sagte, der Herr spricht, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Ein wunderbares Wort, wenn wir daran denken, dass damals viele, viele Menschen zusammenströmten, um sich ganz neu auch nach außen hin zu bekennen zu dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Und wie das inzwischen aussieht in unserem Lande, dann könnte man sehr traurig werden. Aber dieses Wort, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen, das gilt auch für unsere Zeit. Dieses Wort gilt immer noch, auch wenn die Massen nicht mehr zusammenkommen, um das Evangelium zu hören, wie das damals noch der Fall gewesen ist, zur Zeit, als Pastor Busch eben auch noch das Evangelium weitergab. Gott wollte seinem Volk Israel den einzig guten Hirten senden, das lesen wir ebenfalls im Propheten Hesekiel, den einzig guten Hirten, wie es hier heißt, und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David, ein Bild hier auf Christus hin, David, der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Das ist Christus. Und niemand anders als er allein. Und Jesus sagt von sich selbst, eines von den verschiedenen Ich-Bin-Worten, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und nun ist hier in unserem Abschnitt aus dem Hebräerbrief, in den vorausgehenden Versen unseres Predigttextes von den Ältesten in der Gemeinde Jesu, von den Unterhirten oder Vorstehern, die Rede, die eine besondere Verantwortung für das Wohl der Gemeinde tragen. Da lesen wir in Vers 17, gehorcht euren Lehrern, also das sind die Leiter, die Ältesten, die Leiter in der Gemeinde Jesu, und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und nun kommt ein ganz, ganz wichtiges, schwerwiegendes Wort für die Ältesten. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben. Die Ältesten müssen Rechenschaft ablegen vor Gott im Blick auf ihr Amt in der Gemeinde Jesu, ihren Dienst in der Gemeinde, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Also diese Leiter der Gemeinde haben in Sonderheit die Aufgabe, die Gläubigen auf die grüne Weide und zum frischen Wasser des Wortes Gottes, des Evangeliums zu führen. Sie sind gute Unterhirten, nicht in sich selbst, sondern nur in Christus. Bedenken wir einmal, was Petrus von ihnen schreibt, in seinem ersten Brief, Kapitel 5, dass diese Hirten die Gemeinde Jesu weiden sollten, für sie sorgen sollten, nicht gezwungen, das heißt also nicht als eine lästige Pflicht, sondern willig, gerne, wie es Gott gefällt, nicht um des Geldes willen, das ist auch etwas ganz Wichtiges in dem Zusammenhang, nicht um des Geldes willen, sondern von Herzensgrund, das heißt aus Liebe zu der ihnen anvertrauten Herde, der Gemeinde Jesu aus Juden und Heiden und nicht aus Herrschsucht, sondern als solche, die Vorbilder der Herde sind. Das ist ein enormer Anspruch, ein sehr hoher Anspruch, der hier von Petrus erwähnt wird, und wir müssen sagen, also wer sich darüber einmal Gedanken macht, speziell auch als Ältester in der Gemeinde, der muss hier zunächst einmal kapitulieren und sagen, das ist meine Natur nicht. Von Natur aus bin ich ein Mietling wie alle anderen auch. Ich lebe selbst von dieser Gnade, die Gott uns in Christus Jesus geoffenbart hat, als Unterhirte. Ich habe diese wunderbaren Eigenschaften, von denen Petrus spricht, unter der Leitung des Heiligen Geistes, nicht in mir selbst. Ich habe sie ausschließlich in Christus. Von daher lebe ich selbst und von daher habe ich auch nichts anderes zu rühmen in der Gemeinde Jesu als Gottes Gnade in Christus, als die erlösende Kraft des einzig wahren und guten Hirten seiner Gemeinde, unseres Herrn Jesus Christus. Ihn haben wir in der Mitte der uns anvertrauten Schafe zu verkündigen, auf ihn hinzuweisen. Calvin sagt Folgendes dazu, ein interessantes Wort: Alle treuen Hirten der Gemeinde bewirken nichts anderes, als dass er selbst, nämlich Christus selbst, der Leiter der Gemeinde sei und als der alleinige Hirte dastehe. Und Christus teilt seine Ehre nur insofern mit seinen Dienern, dass er doch der einzige Hirte, sowohl der seinen, also der Unterhirten, als auch der ganzen Herde bleibt. Ein wichtiges Wort, ja. Also gute Unterhirten in Christus Jesus weisen hin auf den einen, auf den einzigen wahren und guten Hirten, von dem hier auch in unserem Text die Rede ist, auf unseren Herrn Jesus Christus. Und so lenkt der Schreiber des Hebräerbriefes als guter Unterhirte durch den Heiligen Geist die Blicke seiner Leser auf den einzig wahren und guten Hirten, dem darum auch ganz allein alle Ehre in alle Ewigkeit gebührt. Nun war unser Herr Jesus Christus ja bereits während seiner Erdenzeit dieser gute Hirte. Er sagt es ja auch zu den Umstehenden: Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte, der immer darauf aus war, seinen Schafen wohl zu tun. So heißt es ja auch dann später in der Apostelgeschichte. Er ist umhergezogen, um wohl zu tun, um den Menschen beizustehen, um ihnen das Wort Gottes nahezubringen und auch diese wunderbaren Heilungen zu vollziehen, die ihn als Messias ausgewiesen haben. Er hat sich also ständig um seine Jünger gekümmert. Von ihnen konnte er nichts erwarten als nur Unverständnis. Und wenn sie ihm gehorsam waren, dann nicht, weil sie ihn verstanden in allen Dingen. Wenn Petrus beispielsweise sagt, nachdem viele ihn verlassen hatten: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. dann taten sie das nicht und dann sprachen sie das nicht, weil sie ihn verstanden haben, sondern weil sie merkten, hier ist tatsächlich der Messias in diese Welt gekommen. Auch wenn wir nicht alles verstehen, was er sagt, aber er hat Worte des ewigen Lebens. Die größte Wohltat erwies unser Herr Jesus Christus ihnen dann später dadurch, dass er am Kreuz für ihre und auch für unsere Sünde starb. So heißt es in einem Passionslied: Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe. Der gute Hirte leidet für die Schafe. Die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte für seine Knechte. Unser Herr Jesus hat kurz vor seiner Passion seinen Jüngern gesagt, dass sich an ihm, dem guten Hirten, das Wort aus dem Propheten Zacharja erfüllen würde: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Der neue Bund, der Gnadenbund, den Gott mit seinem Volk schließen wollte, konnte nicht ohne den stellvertretenden Opfertod, ohne das Vergießen seines kostbaren Blutes zur Vergebung unserer Sünden geschlossen werden. So ist es ja auch im Allgemeinen. Ein Testament wird erst dann wirksam, wenn der Erblasser gestorben ist, wenn der Tod eingetreten ist. Und so lesen wir dann auch hier im Hebräerbrief, Kapitel 9, Folgendes: Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, unser Herr Jesus, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, unter dem Gesetzesbund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Denn wo ein Testament ist, Bund und Testament sind Worte, mit denen man das griechische Wort übersetzen kann. Also sowohl Bund kann es heißen, als auch Testament. Denn wo ein Testament ist, da muss der Tod dessen geschehen sein, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt erst in Kraft mit dem Tode. Es ist noch nicht in Kraft, solange der noch lebt, der es gemacht hat. Daher wurde auch der erste Bund, also auch der Gesetzesbund, nicht ohne Blut gestiftet. Am Karfreitag wurde in Wuppertal wieder eine Prozession durchgeführt, ein Schauspiel für den religiösen Menschen. Nun, uns berichtet die Bibel von dieser Passion Jesu, lässt uns aber gleichzeitig auch einen entscheidenden Blick hineintun in die Heilsbedeutung dieses Geschehens. Sie klärt uns darüber auf, warum der Herr Jesus Christus diesen Weg gehen musste, diesen Weg des Leidens bis hin in die Gottverlassenheit. Dass er dieses Wort aussprechen musste: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er meine Sünde trug. Ihr Lieben, daran können wir erkennen, wie schwer unsere Sünde wiegt. Sie trennt uns von Gott. Der Herr Jesus musste in diese Gottverlassenheit um meiner Sünde willen. Nicht nur durch das Gesetz erkennen wir, was Sünde eigentlich bedeutet, sondern gerade auch durch das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz bis hinein in diese Gottverlassenheit erkennen wir, wer wir eigentlich sind von Hause aus. Wäre da noch irgendetwas Gutes an uns von Natur, dann hätte der Herr Jesus Christus nicht in diese Gottverlassenheit hinein müssen. Das ist etwas ganz Schreckliches gewesen, das Schrecklichste für ihn. Schrecklicher noch als sein leibliches Leiden, was ja auch in der damaligen Zeit viele andere zu erdulden hatten. Den Kreuzestod, ein schändlicher Tod, ein schmerzhafter Tod, ein qualvoller Tod. Das Schlimmste für Jesus war die Verlassenheit vom Vater, die Trennung vom Vater, mit dem er zu seiner Erdenzeit eine ständige, intensive, harmonische Gemeinschaft der Liebe gehabt hat, ohne Aufhören, ohne Unterbrechung. Und jetzt war nur Finsternis in seinem Herzen. Das ist wichtig, warum der Herr Jesus diesen Weg gehen musste, um unserer Sünde willen. Und dann ist sehr wesentlich, dass Gott selbst diesen guten Hirten, diesen seinen geliebten Sohn, der in der Nächste war, wie es im Propheten Zacharja heißt, geschlagen hat. Der Vater hat ihn geschlagen. So lesen wir in Jesaja 53, dass Gott ihn geschlagen hat. Gott wollte ihn so schlagen. Und dabei gebrauchte Gott, der Vater, die Bosheit der Menschen. Gott selbst handelte nach seinem ewigen Heilsratschluss an seinem Sohn. Lesen wir das in der Apostelgeschichte, ein sehr bekanntes Wort, das wir schon manches Mal zitiert haben, aber das wir jetzt noch einmal hören wollen. Es ist wesentlich für uns, dass wir das begreifen, dass hier die Bosheit des menschlichen Herzens offenbar wird und gleichzeitig, dass der Vater selbst gehandelt hat im Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Petrus zu Pfingsten. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Wir haben aber beides zusammen. Ne? Die Verantwortung des Menschen. Ihr habt ihn durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Aber es geschah nach Gottes Ratschluss, nach seiner Vorsehung. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Gott selbst also hat seinen geliebten Sohn, den großen Hirten der Schafe, geschlagen. Alles das geschah zur Verherrlichung Gottes und zu unserem ewigen Heil. Dieser Bund, den Gott geschlossen hat in seinem geliebten Sohn mit uns, dieser Bund musste ein ewiger Bund sein. Einige Stellen im Alten Testament weisen auf die ewige Dauer dieses Bundes hin. Wir denken an das Wort aus Jesaja 55, wo es heißt, dass Gott einen ewigen Bund schließen wird. Es spricht von den beständigen Gnaden Davids. Und darum musste der Sohn Gottes von den Toten auferstehen, wie Jesus seinen Jüngern ja vorausgesagt hat. Ich werde auferstehen und werde vor euch hergehen. So haben wir es gelesen, Markus Kapitel 14. Nicht nur als Bestätigung dieses ewigen Bundes musste er auferstehen von den Toten, sondern die Auferstehung Jesu ist ein Teil des Erlösungswerkes unseres Herrn Jesus, dieses neuen Gnadenbundes. Gott führte ihn, wie ein Ausleger sagt, in die Sphäre unvergänglichen Lebens, unzerstörbaren Lebens, damit er in die Lage versetzt wurde, sich jederzeit der Seinen anzunehmen und für sie zu sorgen. Die Unterhirten, von denen wir gehört haben, denen der Herr seine Herde, seine Schafe anvertraut hat, um sie durch das Wort Gottes zu weiden, sie müssen sterben. Sie bleiben nicht immer in ihrem Dienst. Ihr Dienst hört auf hier auf dieser Erde. Aber der große Hirte seiner Schafe kann sich in alle Ewigkeit um seine Herde kümmern. Und er tut es in großer Liebe. Er geht ihnen nicht nur voran, wie wir es lesen im Markus-Evangelium. Ich werde euch vorangehen. Und wie es dann in Kapitel 16, Markus 16 heißt, Vers 7, wie er euch gesagt hat, so geht er voran, sondern er wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist, wir denken an Pfingsten, durch den Glauben. Und nun dürfen sie zu jeder Zeit an allen Orten und für immer teilhaben an seinen Lebensgütern, die Schafe Jesu Christi. Und dasselbe gilt auch für uns. Als der Herr Jesus auferstanden war von den Toten, musste er seinen Schafen doch hier und da einen Vorwurf machen. Das konnte er ihnen nicht ersparen. Hinsichtlich ihrer Unverständlichkeit, ihres Unglaubens. Aber er tat das doch in großer Liebe, in großer Fürsorge für sie. Kinder, habt ihr nicht zu essen? Fragte sie am See Tiberias. Kinder, habt ihr nicht zu essen? Und in dem Auftrag, den der Engel den Frauen gab, wird Petrus extra erwähnt. Das ist etwas, worauf man in der Osterzeit immer wieder auch hinweist und woran man immer wieder auch erinnert wird. Da heißt es, um es noch einmal zu lesen, geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und Petrus. Petrus hat das ganz besonders nötig gehabt, dass der Herr sich um ihn kümmerte. Er ist ja die tragische Person in dem Passionsgeschehen. Petrus. Wir lesen, dass er dem Herrn widerstand. Als der Herr zu ihm sagte, zu den Jüngern sagte, ihr werdet alle Ärgernis nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Petrus aber sagte zu ihm, und wenn sie alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und nun ist es, als wenn Petrus überhaupt nicht zugehört hätte. In diesen Tagen ist mir das aufgefallen, der Begegnung mit jemandem, wie wunderbar das ist, wenn jemand zuhören kann. Ich meine nicht mich selbst, sondern ich meine den Betreffenden oder die Betreffende, mit der ich da gesprochen habe. Wunderbare Gabe ist das, zuzuhören, mal zu hören, was will der andere mir eigentlich sagen, was hat er mir mitzuteilen. Von Petrus heißt es hier, aber er redete noch weiter. Als hätte der Herr Jesus überhaupt nicht gesprochen. Er redete noch weiter. Was bei ihm hängen geblieben war, war, Jesus wollte sterben. Also das hat er mitgekriegt. Ja? Von der Auferstehung hat er nichts mitgekriegt. Und offensichtlich auch nicht, dass Jesus sagte, und die Schafe werden sich zerstreuen. Sie werden mich alle verlassen. Sie werden sich zerstreuen. Er aber redete noch weiter. Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten sie alle. Die anderen waren auch nicht besser als Petrus. Ja? Aber er war ja nun mal der Wortführer. Ja. Warum hat er das eigentlich so beteuert? Hat er sich selbst überschätzt? Ich denke, der eigentliche Grund bestand darin, dass er, wie auch die anderen Jünger und alle anderen, im weiteren Kreis der Jünger, dass sie alle nicht begriffen hatten, dass das Reich Gottes, auf welche Art und Weise das Reich Gottes gebaut werden sollte, nämlich durch den Tod des Messias. Sie erwarteten etwas ganz anderes. Sie hatten eine völlig falsche Vorstellung vom Kommen des Reiches Gottes. Das war das Problem. Ein leidender Messias, das passte nicht zu ihren Hoffnungen. Denken an die Emmaus-Jünger. Wir aber hofften, er würde Israel erlösen. Aber doch nicht so. Durch Leiden und Sterben am Kreuz. Das war das große Problem. Deshalb das Ärgernis. Petrus hätte wohl mit dem Schwert gekämpft. Doch der Weg des guten Hirten machte sie alle zu Versagern. Ihre Beteuerungen, ihm treu zu bleiben, bis in den Tod hinein, wenn es notwendig sein würde. Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Geschah unter einem falschen vorzeigen. Die haben das Ganze nicht verstanden. Dafür wurden ihnen die Augen geöffnet nach der Auferstehung Jesu und dann ganz besonders eben auch zu Pfingsten durch die Innewohnung des Heiligen Geistes. Und uns hat der Herr nun die Augen dafür geöffnet, dass das Ärgernis des Kreuzes unser Heil ist. Der, an dessen Gestalt wir, wie Jesaja sagt, von Natur aus keine Schönheit finden. Jesaja spricht ja davon. Er hatte keine Gestalt, an dem wir Gefallen gehabt hätten. Er wird uns zum Schönsten unter den Menschenkindern, weil wir in ihm das volle und ganze Heil Gottes haben, in seiner wunderbaren Gnade. Nur aufgrund seines wunderbaren Erlösungswerkes, durch das uns Gott im neuen Bund der Gnade eine vollkommene und bleibende Gerechtigkeit vor Gott erworben hat, ist es nun möglich, dass der Verfasser des Hebräerbriefes diesen Segenswunsch hier für die Gläubigen aussprechen kann. Der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun, seinen Willen, und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun ist es für alle Erlösten möglich, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Er, der Gott des Friedens ist es, der uns durch den großen Hirten der Schafe, den er von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, dazu befähigt. Er schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Er ist es, der dafür Sorge trägt, dass unser Glaube nicht aufhört und wir wieder aufstehen können, wenn wir versagt haben. Er ist es, der uns trotz unserer Sündhaftigkeit zum Ziel führt und uns nicht ermüden lässt, einen guten Wandel vor Gott zu führen. Er ist es. Er ganz allein. In Bunyans Pilgerreise, lasst mich daran noch einmal erinnern, in Bunyans Pilgerreise führt der Ausleger den Pilger Christ zu einer Wand, an der ein Feuer brennt. Und da steht jemand neben dem Feuer und ist bemüht, dieses Feuer zu löschen, aber es gelingt ihm nicht. Und dann hat natürlich Christ, der Pilger, ein Interesse daran zu erfahren, was hat es auf sich mit diesem Feuer und wie kommt das, dass das Feuer nicht erlischt, obwohl da jemand steht, der ständig Wasser da hineinschüttet. Ein Bild für den Satan. Da führt der Ausleger ihn an die andere Seite der Wand und Christ sieht, dass sich ein Loch in der Wand befindet, dass jemand ständig Öl in das Feuer gießt. Und ihr Lieben, das ist das Geheimnis, warum wir bis zum Ziel ewiger Herrlichkeit ausharren. Das ist das Geheimnis, dass wir jetzt heute Morgen hier überhaupt noch zusammensitzen, dass wir noch gläubig sind. Ich denke immer wieder mal daran, es ist ein großes Wunder, wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben an Christus kommt. Das ist eine geistliche Auferweckung. Da ist die Kraft am Werke, wenn es eine wirkliche Bekehrung ist, ist die Kraft am Werke, wie Paulus sagt im Epheserbrief, Kapitel 1, die Christus von den Toten auferweckt hat. Solch eine Kraft ist nötig, um einen Menschen aus seinem geistlichen Tode in ein geistliches Leben hineinzubringen. Wir sehen, also sie sind mir völlig überfordert. Ja? Wer kann das schon bei dem anderen wirken? Wir konnten es nicht bei uns selbst wirken. Wir können es auch nicht bei den anderen wirken. Wir können es einfach nicht machen. Das macht uns manchmal so ohnmächtig. Wir sind ohnmächtig. Das ist ein Wunder Gottes, wenn jemand zum Glauben, zum lebendigen Glauben an Christus kommt. Geistliches Leben aus Gott empfängt. Durch die Vergebung seiner Sünden. Aber ich habe manchmal so den Gedanken, es ist ein noch größeres Wunder, wenn jemand auf diesem Weg der Nachfolge Jesu bleibt und ausharrt, auch in mancherlei Nöten und Problemen, die das Leben mit Christus eben auch mit sich bringt. Das ist nämlich nicht immer so schön, ja? Alle Tage Sonnenschein. wie früher auch oft gesungen wurde. Es ist nicht immer alle Tage Sonnenschein. Auch Ostersonntag ist für den Einzelnen unter uns nicht unbedingt Sonnenschein in seinem Herzen. Und doch gilt es, dass der Herr Jesus auferstanden ist von den Toten. Doch gilt es, dass er der große Hirte ist seiner Schafe, auch mein großer Hirte. Und doch gilt es, dass er ständig das Öl seiner Gnade hineingießt in das Glaubensfeuer in meinem Herzen, sodass es nicht erlischt. Ein Wunder Gottes. Ständig tut er es. Alles, wozu Gott uns tüchtig macht, wird durch den Glauben wirksam, von dem Petrus ja spricht, wenn er schreibt, dass wir aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werden zur Seligkeit. Und das ist der Glaube, von dem der Hebräerbrief eben auch spricht, in Kapitel 11, ganz besonders, durch den Glauben, durch den Glauben. Und dann sagt er Kapitel 12 am Anfang, lasset uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger, das heißt den Urheber und Vollender unseres Glaubens. Das ist der Glaube, der uns geschenkt worden ist bei unserer Bekehrung und den der Herr Jesus immer wieder am Leben erhält, durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist, als der große Hirte der Schafe. Unserem himmlischen Vater, dem Gott des Friedens und seinem lieben Sohn Jesus Christus, dem großen Hirten der Schafe, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für das, was du getan hast in deinem lieben Sohn, unserem großen Hirten, der sein Leben für uns gelassen hat, aber nicht im Tode bleiben konnte, sondern alles überwunden hat, den Tod, unsere Sünde, die Welt mit ihrer Gottlosigkeit, unser eigenes böses Herz. Alles hast du überwunden, Herr Jesus, und sorgst dafür, dass wir auch durch den Glauben an Ziel ewiger Herrlichkeit gelangen. Dafür danken wir dir auch an diesem Ostersonntag. Wir freuen uns darüber, lieber Herr, dass du nicht im Tode geblieben bist, sondern jetzt zur Rechten des Vaters sitzt in der Herrlichkeit. Einmal werden wir dich sehen, aber jetzt schon dürfen wir dich lieb haben, obwohl wir dich noch nicht sehen. Wir preisen dich. Amen.